Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Grüner Wasserstoff hilft beim Klimaschutz und einer sicheren Energieversorgung, denn er kann sauber verbrannt, gut gespeichert und transportiert werden. So steht es in der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Auf der Achema, der großen Messe der Prozessindustrie in Frankfurt, wurde dem Wasserstoff in dieser Woche auch eine Sonderschau gewidmet, denn er soll ja eine große Rolle spielen bei der Energiewende. Nach wie vor müsste dafür allerdings noch viel in die Infrastruktur investiert werden. Aber es gibt auch Fortschritte, wie Helmut Nordwig auf der Messe gesehen hat.
Er wiegt 2 Tonnen, ist so groß wie eine Waschmaschine und besteht auf den ersten Blick aus einem Gerippe aus Metall, ein Elektrolyseur. Darin wird Wasserstoff erzeugt mit Hilfe von Strom aus Wasser. Nicht zu erkennen ist, dass es in dem blockförmigen Metallgerippe 120 einzelne Schichten gibt.
In jeder Schicht passiert diese Reaktion und da ist immer so eine kleine Membran dazwischen, die dafür sorgt, dass wir Wasserstoff und Sauerstoff separat erhalten.
Erklärt Michaela Löffler von der Chemiefachgesellschaft Dechema. 450 Kilogramm Wasserstoff kann dieser Elektrolyseur täglich erzeugen, mit einer Effizienz von mindestens 75%. Das entspricht 90 Tankfüllungen für Wasserstoff-Pkw. Fachleute sprechen von der Megawatt-Klasse.
1 Megawatt ist so eine Standardanlagengröße, die heute schon in Projekten Anwendung findet. Das sind meistens so Containerlösungen. Es ist auch relativ handlich geworden.
Doch Elektrolyseure der Megawatt-Klasse sind 10.000 Mal kleiner als die Größenordnung, mit der die Bundesregierung in ihrer nationalen Wasserstoffstrategie plant. Für die grüne, also regenerativ erzeugte Variante des Gases, etwa für die Stahl- und die Chemieindustrie, sollen bis 2030 Elektrolyseure mit insgesamt 10 Gigawatt Leistung zur Verfügung stehen. Die Großanlagen zur Wasserstoffproduktion müssen mit den schwankenden Erträgen der regenerativen Energie zurechtkommen, ein Problem, das noch nicht gelöst ist. Wo sie stehen sollten, zeichnet sich dagegen klar ab, sagt Amanda Pleier von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft.
Sinnvollerweise stehen sie dort, wo auch die erneuerbare Energie produziert wird. Wenn man an Standorten gleichzeitig die Energie produziert und den Wasserstoff, dann spart man sich einfach den Stromnetzausbau. Und der Wasserstoff kann dann zu den Verbrauchern geleitet werden.
Wie? Das hat die in München ansässige Forschungsstelle im Detail untersucht. Amanda Pleier hat dazu durch Befragungen der Unternehmensverbände ermittelt, wie groß der Bedarf sein wird. So konnte sie den Aufbau eines kostenoptimierten europäischen Wasserstoffnetzes bis zum Jahr 2050 simulieren, das deutlich über das geplante europäische Kernnetz hinausgeht.
Wir haben ja schon sehr viele Leitungen für Erdgas und die können zum Teil auch weiter genutzt werden für den Transport von Wasserstoff. Das heißt, in unseren Ergebnissen sieht man auch, dass man sich eben sehr viele Kosten sparen kann, indem man Erdgasleitungen umwidmet. Überall, wo die Möglichkeit besteht, Erdgasleitungen weiter zu nutzen, wird diese Option eigentlich immer gezogen.
Um Erdgasleitungen fit für große Mengen Wasserstoff zu machen, müssen allerdings Dichtungen und Ventile ausgetauscht werden. Und rund 40% der Pipelines werden komplett neu gebaut werden müssen. Schon bald etwa ein Abschnitt in Schleswig-Holstein, um die wichtigste Trasse für 2030 zu vervollständigen, von den Offshore-Windparks in der Ostsee zu den großen Verbrauchern der Industrie im Ruhrgebiet. Doch die in Deutschland erzeugte Menge an grünem Wasserstoff wird nicht ausreichen, weil nicht genug Platz für Wind- und Solarparks ist. Importe müssen dazukommen, so die Simulation, etwa aus den sonnenreichen Staaten Nordafrikas.
Gerade wenn es dann längere Strecken sind, spielen auch Schiffsimporte eine Rolle. Und da, denke ich, wird es private Anbieter geben, zunächst mal, die da sich positionieren werden. Aber die Frage nach der Infrastruktur für Importe ist meines Wissens nach noch offen.
Zu dieser Infrastruktur gehören dann auch Einspeisepunkte für das Pipeline-Netz an Land, um den Wasserstoff zu verteilen. Nicht nur an die Großindustrie, sondern auch an die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe in den Regionen, bis hin zur Autowerkstatt am Alpenrand, sagt Amanda Pleier.
Wenn man Aussagen darüber treffen kann, wo der Wasserstoffbedarf anfallen wird, dann ist es sicherlich sinnvoll, auch zu überlegen, wie wird die letzte Meile transportiert. Also von dem her würde ich sagen, ja, auch der Transport in Garmisch-Partenkirchen sollte eine Rolle spielen, aber vielleicht auch nachgelagert.
Trotzdem, sagt die Forscherin, sollten die Netzbetreiber jetzt schon 2050 im Blick haben. So müssen sie später ihr Wasserstoffnetz nicht laufend anpassen und können viel Geld sparen.
Helmut Nordwig berichtete aus Frankfurt.